Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer Sonderausgabe der Wissenschaft. Sonderausgabe ist ja fast schon Regelmaß hier. Mit Ruth Grützbauch, die erzählt, was es am nächtlichen Himmel zu sehen gibt, so an Sternen und so weiter. Denn sie ist Astronomin und betreibt in Wien ein mobiles Planetarium. Hallo Ruth.
Hallo.
Der Märzhimmel. So langsam kommen wir in Frühling rein. Macht das eigentlich was? Also abgesehen davon, dass es uns allen besser geht.
Ja, meinst du astronomisch?
Ja.
Man sieht, also so wie jedes Monat, wir handeln uns langsam vor, ein kleines anderes Stückchen vom Himmel. Und die Sonne steht ein bisschen weiter oben am Himmel und die Nacht ist kürzer, was natürlich nicht so gut ist, aber ich finde es trotzdem toll, weil ich die Sonne auch sehr gern mag. Mhm. Also aus berufsastronomischer Sicht sind natürlich die langen Nächte umso besser, weil da kann man dann irgendwie 12 Stunden, 14 Stunden
das kommt ja
beobachten.
Das kommt auch wieder und es ist jetzt ja auch mal gut. Ich finde ja immer dann so, spätestens zum März ist auch mal gut mit Winter und komischem Wetter und so. Ich frage mich ja im Januar meistens schon, warum die Menschen überhaupt angefangen haben, nördlich der Alpen zu siedeln. Aber
Es ist einfach ein bisschen, also ich mag die Kälte auch gern, aber nicht so lang.
Ich
fände es gut, wenn der Winter so 4 Monate lang wäre.
Ein Monat richtig krachend, schön Schneeberge und weiß nicht was und den Rest Sommer.
Ja, der Übergang ist auch immer so langwierig. Gell? Das ist, je weiter nördlich man geht, desto
mehr Übergangsjacken hat man im Schrank hängen.
Ja, genau. Also ich habe ja lange Zeit in England gelebt. Und
das ist ein einziges Übergangswetter.
Da ist es, genau, die Jahreszeiten sind irgendwie so April, Oktober, November, März,
kein April. Wunder, dass sie so
komisch und so geht's
sind,
weiter. Ja, na, das ist schon ein bisschen deprimierend. Vor allem, es ist nicht ganz so eintönig in Wirklichkeit. Es ist dort schon auch mal kalt. Also es hatte die Zeit, die ich dort gelebt habe, jedes Jahr im Winter auch mal Schnee und unter Null und
ach
so.
Komm, also, wo hast du da gelebt?
Im Norden Englands habe ich gelebt, ja.
Ich wollte sagen, so in London kennen die das ja gar nicht, aber haben die auch alle Wasserleitungen außen.
Ja, es ist ja so, dass es gibt ja irgendwie, ich glaube, es gibt 3 Schneepflüge in Großbritannien und irgendwie. Und 2 davon waren in Heathrow am Flughafen und die haben sie dann verkauft, weil Leute sich aufgeregt haben. Das ist viel zu teuer, die beizubehalten und zu warten und so weiter. Verkaufen wir sie doch. Und dann haben sie verkauft und dann war der voll strenge Winter und das hat sie
There's no glory in prevention.
Amazing. Ja, ich bin auch schon einmal von einem Flughafen, ich glaube, das war Luton, der im Norden von London ist, zu Fuß durch den Schnee zurück zum Bahnhof gestapft, weil nicht mal mehr der Shuttlebus gegangen ist durch einen plötzlichen Wintereinbruch. Also das ist alles nicht irgendwie. Sie haben leider zu wenig kalte Tage, um damit umgehen zu können.
Ja.
Aber sie haben schon einige. Also es ist irgendwie.
So erzählte uns auch der Shuttle, also der Flughafen-Shuttlebus-Fahrer in Dublin vor 2 oder 3 Jahren, als wir in Irland waren. So, das hätte tatsächlich geschneit dieses Jahr mal für 2 Tage oder 3 Tage, hätten sie so eine weiße Schicht auf der Straße gehabt und da wäre das öffentliche Leben komplett zusammengebrochen.
Ja.
Leute hätten wirklich die Brotregale im Supermarkt leer gekauft, Schule ist ausgefallen, weil da tatsächlich wirklich keiner mit umzugehen wusste.
Ja, voll. Ich kann mich erinnern, wie es das erste Mal geschneit hat in meinem ersten Winter in Nottingham und noch im Bett gelegen, Radio aufgedreht, also ich stehe nicht so schnell auf, ne? Typisch Astronomin, und lieg halt so noch im Bett so herum im Halbschlaf und plötzlich kommt halt die Wettervorhersage und so, ganz furchtbar, bleiben Sie zu Hause. Und ich so, um Gottes Willen, was ist passiert? Irgendwie so, Wintereinbruch, Schneefall und gehen Sie wirklich nur außer Haus, wenn Sie unbedingt müssen. Busse sind eingestellt, öffentlicher Verkehr geht nicht mehr. Und ich irgendwie so, Schnee, und spring auf und schaue aus dem Fenster und ich schwöre, man sah das Gras noch. durch die angezuckerte Bodenbestäubung. Ja. Also da war nichts. Ja, und sie, es war, ich konnte es nicht glauben, aber es ist wirklich so, weil sie eben nicht räumen. Mhm. Und wenn du den Schnee nicht räumst, dann ist das ziemlich übel. Also, sie haben auch keine Winterreifen, das Konzept gibt es irgendwie gar nicht. Und es wird auch der Gehsteig nicht geräumt. Du kannst dann halt nach einem Tag nicht mehr gehen, weil das Zeug schmilzt ein bisschen, der Schnee, und friert an in einer geschlossenen, dünnen, unsichtbaren Eisdecke. Ja, und es geht einfach nichts mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe. Mhm. Aber ja, ich habe meine Zeit in England sehr genossen, wie man schon merkt. Nein, es ist, sind auch ganz viele sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber das Wetter war in der Tat eins meiner Lieblings.
Was hast du gemacht in England eigentlich? Hast du da geforscht?
Ja, genau. Also ich war 3 Jahre als Postdoc in Nottingham. Genau, das war meine wissenschaftliche Zeit. Und dann bin ich weg und dann wieder zurückgekommen, nachdem ich schon die Wissenschaft verlassen habe. Bin ich dann wieder nach England zurück und habe dann dort als Gärtnerin gearbeitet.
Och.
Ja, genau. Ich wollte halt einfach was anderes machen, ne?
Was mit Holz, genau.
Was mit den Händen. Mhm. Und habe dann irgendwie auch angefangen, eben mit Kindern zu arbeiten. Und wir haben gemeinsam mit Kindern Gemüse angebaut. Und so Sachen habe ich dann gemacht. Und dann bin ich wieder in die Astronomievermittlung quasi zurückgekehrt nach dieser Auszeit.
Gutes Aber Stichwort.
Eben, wir wollten ja eigentlich über den Sternenhimmel reden. Na, aber es ist eh gut, wenn wir mal ein bisschen über was anderes plaudern, weil es ist ja leider noch weniger immer noch los. Nicht so viel los.
Da wird die Sendung kürzer, Sorge.
Also es ist natürlich schon Frühlingsbeginn, also ist schon was los. Also, ne? Na, 20. sogar diesmal. Genau, also es ist immer so abhängig von kalendarischen Gegebenheiten und so weiter. Schalttag, Schaltjahr.
Achso, ich dachte, das wäre so ein astronomisches Ereignis, dass der Frühling einen Tag früher, aber Tage sind ja auch gar keine astronomischen Ereignisse, fällt mir dabei gerade auf.
Nein, es liegt ziemlich, also es ist irgendwie, es liegt eigentlich fast nur am Kalender, also an der Verteilung der Schalttage, weil die Zeit ja irgendwie so dann immer so ein bisschen hinterherhinkt und dann wieder vorausgeht, je nachdem, ne? Wenn man dann den ganzen Tag einfügt, dann ja. Und es ist halt jetzt der 20. März. Das stimmt, man hat immer so den 21. im Gedächtnis, gell? Ja, es ist der 20.
Na gut. So merkt, ist es sich, merkt sich eh keiner, weil nächstes Jahr ist dann wieder der 21.
Ja, es ist ja auch eigentlich vollkommen egal, weil der Unterschied ist ja minimal. Also ja, es ist der 20. März, 10.37 Uhr, der offizielle Frühlingsbeginn. Und das ist halt einfach nur der Punkt, an dem die Sonne ganz genau über dem Äquator der Erde steht. Okay. Mhm.
Also ja, das ist sowieso, also das ist eh nur so ein markantes Datum, weil sämtliche Medien wie so Herdentrieb, ne? Alle reden drüber, alle machen was drüber, in allen Wetterberichten ist Frühling, alles ist mit Frühlingsanfang. Ansonsten würde das wahrscheinlich keine alte Sau merken und interessieren, weil, wie du sagtest, da passiert ja gar nichts.
Es passiert eigentlich nicht wirklich viel, ne? Ja. Und es ist ja auch quasi der wettertechnische Frühlingsbeginn, also der meteorologische Frühlingsbeginn, schon am 1. März, also ist auch so ein Datum, ne? Sagen wir mal. Aber es wird ja schon früher merklich frühlingshafter in Wirklichkeit. Das ist dieses, irgendwie hat man halt, man braucht halt diese Punkte, und astronomisch gesehen bietet sich da natürlich genau der Punkt, wo die Sonne den Äquator überschreitet, an als Frühlingsbeginn. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Tag zu dem Zeitpunkt genau gleich, der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Ne? Es ist irgendwie so, dass man kann sich vorstellen, die Erde genau den Äquator zur Sonne hin zeigt, das heißt quasi genau aufrecht steht oder quasi ihre Schräge nicht der Sonne zuwendet oder nicht von der Sonne abwendet, sondern sie wird genau vom Schatten, genau durch die Pole in zwei Hälften geteilt. Mhm. Ja? Das heißt, das ist das Einzige, was da passiert. Und es gehen auch natürlich dann sehr schnell, die Tageslänge geht dann sehr schnell nach oben. Ja? Also ja. Es ist auch der Punkt, wo sich am meisten ändert.
Ja, ja. Das ist so ein ich habe im Frühjahr, es gibt immer so zwei Zeiträume im Jahr, wo ich Erkältung kriege. Aber weil ich mich wieder irgendwo anstecke, das ist immer einmal im Frühjahr, so tatsächlich so Februar, März rum und dann irgendwie nochmal Oktober, September, Oktober und eventuell zwischendurch nochmal. Also es gibt so zweimal im Jahr, ist eigentlich relativ sicher. Und ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich dann irgendwie grippalen Infekt hatte und auch ich kriege dann auch sehr schnell Fieber und dann irgendwie auch einfach 4 Tage im Bett geblieben bin oder sowas. Und dann plötzlich rausgehe und feststelle, huch, alles ist anders. Was
passiert?
Ja, genau. Das ist wirklich ganz witzig. Ja. So, du gehst im Winter ins Bett und 5 Tage später ist auf einmal der Winter vorbei. Ja,
total, weil vor allem auch vom Wetter her, ne? Wenn es dann irgendwie noch grau ist, fühlt es sich noch an wie Winter und dann kommt plötzlich die Sonne raus. Ja, und dadurch, dass sie jetzt doch schon wieder ziemlich weit oben steht, ist sie dann auch gleich sehr warm. Also wir spüren dann die Wärme der Sonne schon ziemlich stark und dann ist halt einfach, die Sonne kommt raus und es ist Frühling, ja. Total, das ist wunderschön. Das ist, ich mag das sehr gern. Dieses Aufstrebende, ne? So dieses, jetzt wird's schnell mit jedem Tag irgendwie 5 Minuten Unterschied in der Tageslänge.
Du kannst auch mal die Jacke wegtun, in der du dich sowieso nicht so richtig bewegen kannst und so. Das ist ja alles, ist ja ein riesiger Komplex, der sich da verändert dann.
Ja. Genau. Aber in der Nacht tut sich trotzdem nicht besonders viel. Gehen wir lieber im Sonnenschein spazieren. Nein, es gibt schon durchaus, natürlich gibt immer was zu sehen. Es ist nur wenig los im Sinne von sich schnell verändernden Dingen, also Planeten ziehen irgendwie gerade keine vorbei. Also der Mars ist natürlich immer noch da, ist schon mittlerweile schon recht weit im Westen unten. Also man merkt schon, dass man den jetzt nicht mehr allzu lange sehen wird und er wird langsam auch weniger hell, aber er ist immer noch ziemlich prominent, fetter roter Punkt am Himmel. Und ganz hübsch ist, Anfang März jetzt gleich, am 3. März, zieht der Mars an den Plejaden vorbei. Dieser Sternhaufen, dieser kleine offene Sternhaufen, der ein bisschen die Form vom Wagen hat und drum manche Leute sagen so, oh, das ist der kleine Wagen. In Wirklichkeit ist es ein offener Sternhaufen, ja. Und es ist super, es ist sehr junger Sternhaufen, drum sind die Sterne, die da entstanden sind, sehr, sehr hell, bläulich, leuchten bläulich. Und wenn man.
Je jünger, desto blauer?
Sterne sind bläulicher, genau. Und das sind recht große Sterne, ist recht massereiche Sterne auch dabei, die sind auch bläulicher. Also je mehr Masse ein Stern hat, desto blauer ist er. Und die kleineren Sterne, die weniger massereichen, sind dann irgendwie so orange-rötlich. Die Sonne ist irgendwie so in der Mitte, darum ist sie so weiß-gelb. Ja. Und die sind echt sehr hübsch anzusehen. Also auch einfach so mit freiem Auge sieht man sie sehr gut. Und mit einem Feldstecher schauen sie wirklich cool aus. Also ich finde ja die Plejaden neben dem Mond das beste Feldstecher-Objekt. Das sieht man sogar, wenn man einen guten Feldstecher hat, sieht man sogar ganz leicht dieses nebelige, verwaschene zwischen den einzelnen Sternen. Die Sterne sind so jung, dass sie quasi noch in die Reste ihrer Wolke, aus der sie entstanden sind, der Gaswolke, eingehüllt sind.
Ah, okay. Und daraus werden dann irgendwann, was wird denn dann aus dieser Gaswolke? Werden da dann Ringe draus oder verschwindet das einfach irgendwie?
Nee, die werden, diese Überreste, die werden quasi langsam weggeblasen vom Sternenwind, ne? Der da rauskommt aus diesen Sternen, von dem Druck, den die erzeugen durch ihre Strahlung. Und die räumen quasi dann den Raum ein bisschen leer und driften ja auch langsam auseinander. Also alle Sterne entstehen in solchen Sternhaufen, ne? Entstehen nicht allein. Wir waren auch mal in so einem Sternhaufen.
Aber warum driften die denn auseinander? Wäre das nicht viel?
Na, weil die haben ihre Eigenbewegung. Also die haben, das amplifiziert sich dann einfach quasi mit der Zeit. Also es ist jetzt, die Sterne werden immer sich ein kleines bisschen anders bewegen. Ja,
aber ist ja schon komisch, weil die haben ja doch viel Masse und müssten dann doch eigentlich sich auch wieder irgendwie anziehen, oder nicht?
Oder schon, aber die sind ja schon auch recht weit voneinander entfernt.
Also, ja, stimmt, das ist jetzt nicht so, also Erde-Sonne-Abstand ist das nicht, ne? Das ist nicht,
nein, viel mehr. Also die sind schon auch irgendwie ein paar Lichtjahre im
Durchmesser. Alles klar, in Wirklichkeit.
Okay. Also, ja, genau. Ich habe übrigens den Fehler gemacht und Plejaden gegoogelt.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, was dabei rausgekommen ist?
Nee.
Die Plejadier und ihre Städte war mein Lieblingsartikel. Also ich habe ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht. Ja, also ich meine, ich weiß ja, dass es sowas gibt, aber ich versuche mich von dem da ein bisschen also fernzuhalten.
Und ach so, dann du bist in der Mythologie gelandet.
So, in der Mythologie, in einer anderen Art von, in der modernen Mythologie, bei den Verrückten, die mit
ach, es gibt tatsächlich Leute, die glauben, dass da Leute wohnen, ja, wie auf Aldebaran auch.
Ja, richtig, genau, ah, ja, genau.
Okay, verstehe. Ja, okay.
Genau, und die Plejadier sind irgendwie die, also das, ich wusste, dass es das gibt, aber dieser Detailreichtum hat mich dann sehr fasziniert. Also der galaktische Rat, in dem die Plejadier da irgendwie den Vorstand.
Und du bist sicher, dass das nicht irgend sowas von Peri Rodan ist oder so?
Das ist, ich fürchte, dass das ernst gemeint ist. Ich weiß es nicht. Aber sie haben wahrscheinlich eh auch mit Aldebaran zu tun, oder es war irgendwas mit Aldebaran, dass die sind nicht ganz so lieb. Also die Plejadier sind irgendwie das sind die echt netten.
Okay, klar.
Und die sind auch vertrieben worden in Wirklichkeit von ihrem ursprünglichen Sternsystem. Das war nämlich ursprünglich Lyrianer oder Lyraner irgendwie, aus dem Sternbild Lyra, die Leier, vielleicht sind sie von der Vega, wie auch immer, und haben dann nur auf dem Planeten der Plejaden Zuflucht gefunden, weil sie in dem großen galaktischen Krieg vertrieben wurden.
Aha.
Und,
ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein.
So war das doch.
Die Plejadier.
Also Leute, ich finde das ja lustig. Also die,
ja.
Auch in der Vermittlung, ja, Geschichten sind extrem wichtig. Das ist, wir funktionieren in Geschichten. Dass sich diese Geschichten auszudenken, ist was zutiefst Menschliches und ist auf keinen Fall irgendwie verwerflich. Ganz im Gegenteil, ja. Kinder lernen durch Geschichten und man merkt sich Dinge durch Geschichten. Und ich finde das auch irgendwie, also ich verstehe das, dass man sich so Geschichten ausdenkt, ja. Und man kann sich da auch irgendwie verschiedene Dinge vorstellen. Aber dieses Reinkippen, ja,
ja,
und dieses extreme, dieses Wunschdenken für eine Zivilisation, die es da draußen gibt, die alles auf die Reihe kriegt.
Ja, genau,
ja.
Und uns retten wird auf eine Art und Weise, meistens bezeichnet als uns in eine höhere Dimension.
Genau, und selber hat auch schon irgendwie das Hardship überwunden, ja, hat und jetzt irgendwie weiter ist als wir und so. Und
ist das?
Nein, also auf den Plejaden lebt nichts, die sind zu jung, ja, die sind 100 Millionen Jahre alt.
Das ist wirklich sehr jung.
Also ich meine, das Leben auf der Erde hat eine Milliarde Jahre gebraucht, ja, um sich zu entwickeln. Ja? Also auf einem 100 Millionen Jahre alten Stern, auch wenn es da vielleicht schon, wenn sich vielleicht schon ein Planet gebildet hat, aber es dauert ja ewig, bis sich die Planeten auch überhaupt bilden. Ich glaube nicht, dass sich in 100 Millionen Jahren schon ein Gesteinsplanet bilden kann. Dann müssen wir jetzt den Florian fragen.
Wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die sich mit allem auskennen. Vielleicht kennt sich ja irgendwer von euch aus mit Mythologie. Mich würde nämlich jetzt mal interessieren, ob dieser Quatsch, den sich heutige Esoteriker ausdenken, rund um die Plejadier oder die, ne, was auch immer, ob die Griechen, die alten Griechen mit Zeus und dem Olymp und sowas, ob das vergleichbar ist oder ob das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, weil ja doch die Weltbilder sich geändert haben.
Ja, na, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also die griechischen mythologischen Geschichten sind ja überhaupt nicht irgendwie politisch korrekt oder, ich meine, das sind ja keine Guten, die bringen sich ja alle um und also,
stimmt, das ist die Erklärung dafür, dass die Welt ist, wie sie ist und diese Leute, die suchen eigentlich Rettung,
uns voraus im Sinne von, dass sie es schon verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, erleuchtet und nur positiv zu sein, ja, sondern dass sie einfach so die eher weniger rühmlichen menschlichen Eigenschaften genauso als menschlich anerkannt haben.
Ja.
Und mir sind die irgendwie sympathischer, muss ich sagen, ja, die griechischen Geschichten. Also es sind natürlich arge. Und die Plejaden sind auch, die Töchter vom Atlas, von dem Titan Atlas, der die Welt auf seinen Schultern tragen musste und so weiter. Und der Grund, warum, also gibt ja immer zig Versionen von diesen Mythologien, ja, aber irgendwie eine Geschichte ist auch, also alles, was mit Zeus zu tun hat, hat ja dann auch immer irgendwie, da ist ja immer dann irgendwie eine sexuelle und arge Vergewaltigungsgeschichte da irgendwie dabei oder schnell mal, ne? Und ich glaube, die Töchter wurden auch vor Zeus irgendwie, um sie vor Zeus zu bewahren, dann in den Weltraum hinaus, in den Himmel hinaus katapultiert quasi zu ihrem eigenen Schutz oder irgendwie so. Also so geht zumindest eine Version dieser Geschichte.
Heilungscode der Plejadier. Das ist wirklich, da kann man sich ja wirklich drin verlieren in dem Quatsch. Guck nochmal an den Sternenhimmel. Sehen wir da was anderes? Sehen wir da noch andere Zivilisationen, genau, die uns retten können?
Und leider. Die Rettung, die rettende Kavallerie, die kommt heute nicht mehr. Nein, also das mit der Rettung, das müssen wir schon selber erledigen.
Ja, das sagen die Religionen auch die ganze Zeit und trotzdem kriegen wir es seit Jahrtausenden nicht auf die. Wahrscheinlich klappt es nie. Naja.
Ja, zumindest muss man ein bisschen auch einfach schon die Verantwortung übernehmen und sie auf keinen Fall an eine überlegene, ethisch überlegene außerirdische Rasse irgendwie ab. Aber auch dieses Rassen, dieses Konzept überhaupt. Also nein, fangen wir gar nicht an. Genau. Die Plejaden selber, also was die Plejaden wirklich sind, ist einfach viel interessanter. schaut euch den an. Der ist wirklich, also erstens wunderschön zum Anschauen, auch vor allem schon mit einem kleinen Feldstecher schaut er ziemlich cool aus. Und dann sieht man einfach auch die Vielzahl an Sternen, die da wirklich drinnen sind. Also man sieht ja 7 mit freiem Auge, 6 oder 7, je nach Bedingungen und wie gut deine Augen sind. Mhm. Und wenn man dann aber mit einem Fernglas hinschaut, sieht man schon, dass da hunderte Sterne, insgesamt sind es sogar, glaube ich, an die 1000 oder über 1000 Sterne, die zu diesem Sternhaufen dazugehören, da drinnen sind. Und man sieht sie schon ein bisschen so glitzern. Ne? Das schaut ein bisschen aus wie eine Schatzkiste, die man da irgendwie gerade öffnet, mit diesem bläulichen Nebel noch so zwischendrin angedeutet. Ja. Es ist echt schön. Mit einem kleinen Teleskop sieht man sie natürlich auch noch besser. Schon klar. Aber das zahlt sich auf jeden Fall aus, mit dem Feldstecher sich die Plejaden anzuschauen. Mhm. Und ja, es ist ein sehr junger Sternhaufen, wie gesagt. Also ist einer der jüngsten, die es gibt. 100 Millionen Jahre ist da sehr jung für ein Himmelsobjekt. Ne?
Ja.
Und die Plejaden sind auch, bilden gemeinsam mit den Hyaden, einem anderen ähnlichen offenen Sternhaufen.
Lass mich raten, das ist, wo die Hyadier wohnen.
Die wahrscheinlich, ja, habe ich jetzt nichts in meiner Recherche gefunden. Ich habe auch nicht gesucht, weil ich so viel Zeit mit den Plejadiern verbracht habe. Gibt sicher. Naja, die Hyaden sind ja hinter Aldebaran.
Oh.
Im Weltraum. Das heißt, vielleicht ist da auch irgendeine Connection. Ja,
wenn das eine Plejadier-Aldebaraner Hyaden-Konjunktion da.
Also die sind einfach immer am Himmel nah aneinander dran, die zwei. Die sind quasi nebeneinander. Also nicht im Weltraum nebeneinander, sondern weit hintereinander. Aber sie schauen halt so aus, als wären sie nah aneinander. Und man nennt die beiden das goldene Tor der Ekliptik.
Das klingt geil.
Das klingt irgendwie sehr spektakulär. Also golden, weiß ich jetzt nicht so recht, wo das herkommt, weil Goldenes ist da irgendwie nichts dabei, aber ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Tor, ist schnell mal golden und klingt irgendwie cooler, wenn man es goldenes Tor nennt. Vielleicht gibt es ja da auch wirklich einen mythologischen Grund, HörerInnen erleuchtet uns, ja. Aber es ist irgendwie die zwei Pfosten eines gedachten Tores, durch das die Ekliptik verläuft, also die Bahn, auf der sich die Sonne und die Planeten bewegen am Himmel. Das heißt, alle Sonnensystemobjekte müssen da durch dieses Tor. Mhm. Also die fliegen einfach quasi am Himmel, projiziert natürlich, ja, aber scheinbar zwischen diesen beiden Sternhaufen durch.
Geil.
Und das ist halt schon irgendwie nett, weil das.
Das hat was Romantisches wieder.
Hat
ja,
was
ja,
Romantisches
ja.
Und hat auch sind hübsche Fotomotive mitunter. Also wenn man irgendwie auch versuchen will, Himmelsobjekte zu fotografieren, da bietet sich das natürlich an. Und die sieht man jetzt gerade sehr gut. Die Hyaden sind ähnlich wie die Plejaden, nicht ganz so jung. Also die sind schon ein bisschen weiter, die sind so 500, 600 Millionen Jahre alt. Das heißt, sind schon ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung und sind dementsprechend auch nicht mehr ganz so kompakt. Ja? Also die Plejaden sind sehr, sehr kompakt noch. Die Sterne sind sehr nah aneinander dran. Und die Hyaden sieht man, die sind schon ein bisschen mehr auseinander gedriftet. Und der Mond.
Ich dachte, wir kommen um den Mond herum.
Bewegt sich auch dadurch. Oh, okay. Nein, nie. der Mond bewegt sich auch natürlich durch dieses Tor hindurch. Und wann war das? Am 19. März ist seine eine recht schöne Zusammenkunft von Mars, Mond und
die lungern dann vor dem goldenen Tor der Plejaden rum.
Richtig,
und zwitschern genau. sich ein. So.
Genau, ja, so ist es. Ja. Und Aldebaran auch sehr schön. Also das ist irgendwie so der Mond quasi ziemlich in der Mitte von den beiden. Zunehmend, also schöne fette Sichel. Und oberhalb davon ist der Mars. Und unterhalb davon Aldebaran, auch rot. Ne? Mhm. Und da sieht man diese beiden roten Punkte dann irgendwie oben und unten vom Mond. Und dann eben noch die Hyaden und die Plejaden auch noch gleich daneben. Also es ist irgendwie ein gutes Fotomotiv. Oder einfach so nett zum Anschauen. Und der Mond ist ja auch lustig, weil der bedeckt die Plejaden und die Hyaden ja auch manchmal. Ja? Also der Mond, der geht nicht nur durch dieses Tor durch, sondern rennt manchmal in die Pfosten hinein, quasi, schrammt am Tor entlang. Ja? Der Mond ist ja natürlich auch in der gleichen Ebene wie der Rest des Sonnensystems, wie die Planeten, aber hat eine leichte Neigung dazu. Also ist in einem Winkel von 5 Grad, ist nicht sehr viel, aber doch, ist die Bahn des Mondes geneigt zur Bahn der Erde um die Sonne. Ja? Also er ist manchmal ein bisschen oberhalb der Bahn und dann wieder ein bisschen unterhalb von der Bahn. Und das sieht man natürlich am Himmel, auch in der Position des Mondes, wenn man jetzt die Bahn der Erde sich um die Sonne, ja, sich projiziert auf den Himmel vorstellt, diese Ekliptik, wie man das nennt, dann geht der Mond auch relativ zu der Ekliptik 5 Grad nach oben und dann wieder 5 Grad nach unten. Also der schwankt irgendwie so leicht rauf und runter um diese Ekliptik. In einer langen Periode, also in 18 Jahre ist diese Periode. Na, dass der Mond, einmal ist er dann 5 Grad oberhalb der Ekliptik und dann geht er über die Jahre langsam wieder runter Richtung Ekliptik und dann ist er 18 Jahre später, ist er wieder dort, wo er angefangen hat.
Ist also, das was?
Er schwankt so hin und her.
Ist das was, das ich wahrnehme, wenn ich regelmäßig an den Himmel, an den Nachthimmel gucke, oder ist das was, das man misst?
Nein, das ist schon, also man könnte das schon sehen, 5 Grad ist nicht so viel, also 5 Grad, wenn man die Faust ausstreckt, ist es, also mit Daumen auf der Seite sind es ungefähr 10 Grad.
Okay.
Natürlich dementsprechend, wie große Hände man hat.
Okay, das heißt, wenn ich lange genug hier lebe, wird der Mond manchmal ja ein Stück höher über dem Dach des Hauses gegenüberstehen und manchmal ein Stück tiefer.
Genau, aber schon, also minimal, ne? So ja. eine halbe 18
Jahre,
Faust.
Und weil es 18 Jahre sind, ja, werde ich es wahrscheinlich gar nicht wirklich merken, ja.
Also die Position des Mondes, er ist ja quasi jeden, wenn man sich das jetzt so vorstellt, die Bahn des Mondes als Ellipse. Mhm. Jedes Monat ist der Mond einmal quasi oberhalb davon und einmal unterhalb davon. Ja? Also diese 5 Grad macht er ja im Laufe, 5 Grad nach oben, 5 Grad nach unten, macht er quasi im Laufe eines Monats schon durch. Aber seine Position an einem bestimmten Punkt am Himmel, die ändert sich. Ja.
Ja.
Also er ist jeden Monat ist er wieder an der gleichen Position am Himmel, ja?
Ja, okay, ja, klar.
Also bei den Plejaden ist er jedes Monat dann wieder einmal, ja? Und dann ist er quasi fast an der gleichen Stelle, aber ein kleines bisschen weiter unten, ja? Und das ist das, was, das ist diese 18-Jahre-Periode, ja? Okay. Dass er quasi, dass er nach unten, nach oben relativ zur Ekliptik oszilliert quasi am gleichen Punkt am Himmel.
Ja.
Also im Moment ist er ziemlich genau dazwischen, zwischen den beiden, aber in ein paar Jahren, ich glaube 2024 war das, bedeckt er wieder die Plejaden. Das heißt, man kann dann wirklich zuschauen, wie der Mond über diesen offenen Sternhaufen der Plejaden quasi drüber zieht und dann kann man irgendwie natürlich ja super Fotos machen.
Ich habe übrigens zwischenzeitlich geguckt, es gibt keine Hyadi, ja, die können wir also noch erfinden.
Cool, machen wir uns ein bisschen Geld
mit verdienen. Ja.
Ich habe mir ja auch immer gedacht, also irgendwie noch schon vor vielen Jahren, ne, wenn das mit der Astronomie nichts wird, ich mache sowas Esoterisches, weil da ist irgendwie
ja,
so
die,
viel
die Mutter
Geld
der Dummen ist immer schwanger, da ist immer viel Geld zu verdienen. Also das ist
ein guter Spruch. Ja. Ich habe mir gedacht, was cool wäre, wäre es nämlich so richtig, was, wenn man einen Doktortitel hat, dann dann zieht das ja noch mehr so richtig mit modernen Methoden. Ja. Mit Teleskopen gebündeltes Sternenlicht, ja?
Sehr gut.
nicht nur einfach so Sternenlicht einfangen, sondern so richtig mit einem großen Teleskop von einer Doktorin der Astronomie, ich kann es nicht mal aussprechen, eingefangenes Sternenlicht fokussiert auf eine Flasche Wasser. Und dann schauen wir uns zum Beispiel die Vega an, fokussieren das Licht der Vega auf diese Wasserflasche und schon haben wir Vega-Wasser.
Veganer Wasser, ja.
Oder Plejadier Wasser, ja, was auch immer sich da verkaufen lässt.
Das ist eine ziemlich coole Idee. Ich garantiere dir, dass sich das super verkaufen lässt.
Was ist als Side-Project zu dem Podcast? Nein, aber ich bringe es nicht halt, übers Herz, weil es ist natürlich furchtbar, wenn man das macht. Also
muss man jetzt unter einem anderen Namen machen, irgendwie einen Künstlernamen besorgen.
Ja, aber dann ist es nicht mehr so authentisch.
Das stimmt.
Nein, ja. ist eine schlechte Idee. Keine Sorge, Leute.
Eine Bekannte von mir heißt Elektra. Vielleicht können wir das über die spielen.
Bitteschön. Das ist ein Angebot. Ja, naja, also wer weiß, was das Leben noch bringt. Nein, kann man natürlich nicht machen, weil man das irgendwie auch noch ausnutzen. Es ist ja bis zu einem gewissen Grad auch etwas, dass wir, wie soll man sagen, es ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad ein Privileg, dass wir haben, dass wir diesen Zugang, dass wir in der Lage sind,
Sinn von Unsinn zu unterscheiden, meinst du?
Ja, oder dass wir das auch gar nicht jetzt irgendwie so, dass wir da nicht so drauf reinkippen. Das ist ja auch etwas, was, ich meine, wir haben eine Bildung genossen und so weiter. Wir sind
das haben einfach, viele von also, denen auch.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch, ich finde immer, dass es bis zu einem gewissen Grad nicht jetzt nur der eigene Verdienst ist, ne? Dass man das quasi unterscheiden kann und auch tut und so weiter. Mhm. Ich habe das einmal in einer Flat Earther Dokumentation, habe ich mir das auch sehr stark gedacht. Das war ist eine nicht so alte, kürzlich erschienene, ich kann mich jetzt an den Titel nicht mehr erinnern, aber ja, super Dokumentation. Und wo sie gezeigt haben, wie die Leute dann versucht haben, wissenschaftliche Experimente zu machen, sich voll das Equipment zugelegt haben.
Und dann trotzdem die Erde nicht flach geworden ist davon.
Und die Erde trotzdem nicht flach geworden ist und sie aber quasi mit dem, das sind verlorene Wissenschaftler, die wir irgendwie auf dem Weg verloren haben. Also wir, ich meine, irgendwie schon auch ein bisschen unsere Verantwortung, ja. Das ist, dass man Leute, die ein Interesse dahingehend haben, aber irgendwie aus, weiß ich nicht was, ja. Ist ja auch, liegt nicht jetzt uns, steht uns nicht zu, da zu urteilen,
warum. Naja, deren Motive sind ja nicht wissenschaftlicher Natur. Deren Antrieb ist ja nicht rauszufinden, was ist, sondern deren Antrieb ist zu belegen, dass das, was ist, gar nicht so ist, wie es behauptet wird, dass es ist. Also
genau, es ist quasi umgekehrt.
Genau,
es ist invertiert, die Idee der Wissenschaft. Ja.
Genau, und das kann halt nicht funktionieren. Du kannst halt nicht schon das Ergebnis kennen und versuchen, es zu beweisen. Das ist ja Cherry-Picking ist das ja, was sie versuchen.
Total,
das
aber
ist so
immerhin.
Ein bisschen das Problem. Und ich glaube, du kriegst so jemanden dann auch nicht mehr auf den Weg der Vernunft zurück, weil der hat ja, wie ich schon sagte, der hat einen anderen Antrieb. Der will nicht rausfinden, wie die Welt beschaffen ist. Mm. Der will irgendetwas anderes und dieses andere will er durchsetzen, indem er beweist, dass die Welt nicht so beschaffen ist, wie alle
sagen.
Wie
er schon weiß, ja.
Also das, ja. Ich glaube, das ist ein anderes.
Das stimmt schon, aber es ist auch, immerhin sind das Leute, die quasi die wissenschaftliche Methode, wenn auch ein bisschen missverstanden, als etwas wählen, mit dem sie die Welt quasi oder ihre Überzeugungen belegen wollen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die überhaupt nicht als wichtig dann auch anerkennen oder denen das überhaupt nicht einfallen würde, die sogar jegliche Art von angedeuteter Wissenschaftlichkeit mit irgendwie Missmut da.
Ja gut, da brauchst du die ganze Heilpraktikerei, die ganze Homöopathie und so, das ist ja, da brauchst du ja gar niemanden mit Wissenschaft zu kommen, da guckt ja niemand nach.
Ja.
Das hast du ja dann an so Aktionen wie, wir fressen ganzes Fläschchen Globuli, das ist ja eigentlich Wissenschaft. Also wenn ich davon krank werde, müsste ich ja von noch mehr davon noch kränker werden, werde ich aber nicht, also ist es Wissenschaft, also selbst das passiert ja nicht, ja. Mein Gott, wie kommen wir denn jetzt an den Nachthimmel zurück? Oder sind wir damit
jetzt
durch
sind wir
und
schweigen?
Haben wir uns nichts mehr zu.
Ja, naja, schaut euch nochmal die Plejadier, die Aldebaranier, genau, die Hyadier. Genau. Nee, also es ist jetzt auch einen Sternhaufen gibt es noch, den man sich auch noch anschauen könnte, M44, der auch ganz cool ist, also wo wir so gerade schon beim Sternhaufen-Thema sind. Und das ist auch so ein offener Sternhaufen, der heißt auch Beehive auf Englisch, weil er ein Bienenschwarm voller Sterne, obwohl eigentlich ein Bienenstock. Ne?
Ja.
Er hat irgendwie so die Form von so einem Korb, von so einem, diese alten Bienenkörbe quasi, aber gut, das ist alles ein bisschen.
Muss man aber auch genau hingucken.
Ja, ein offener Sternhaufen. Eher nicht so genau, damit man unser Gehirn ist sehr gut im Formen erkennen, wenn man etwas nicht so gut sieht. Ne?
Genau, immer einfach mal die Brille ablegen. Genau.
Genau. Und der ist auch interessant, weil der ist auch nicht so weit weg, der ist auch da so in der Nähe, ein bisschen weiter östlich, aber der ist vermutlich mit den Hyaden gemeinsam entstanden. Also die sind irgendwie so mit der Zeit einfach auseinandergedriftet, diese beiden Haufen, oder sind in einem sehr ähnlichen Weltraumgebiet entstanden, sagen wir mal, waren aber schon getrennt genug, dass sie dann irgendwie separat sich entwickelt haben und haben aber ein sehr ähnliches Alter, sehr ähnliche Zusammensetzung und so weiter. Also von dem her kann man darauf schließen, dass die irgendwie in einem sehr ähnlichen Gebiet zu einer sehr ähnlichen Zeit natürlich entstanden sein müssen. Und das ist auch ein Sternhaufen, der auch ziemlich genau auf der Ekliptik liegt, also auf dieser Bahn der Sonne und der Planeten am Himmel. Und das heißt, dass der Mond da auch regelmäßig vorbeikommt. Und dann gibt es natürlich Leute, die Bedeckung dieses Sternhaufens durch den Mond verfolgen und schauen ganz genau mit ihrem Teleskop, wann welcher Stern bedeckt ist und wieder hervorkommt. Und gibt es irgendwie ganz coole Fotos davon. Und es ist dann irgendwie schon ein bisschen eine fortgeschrittene
fortgeschrittenes Nerden, genau.
Ja, genau, so ist es.
Ja,
Advanced Nerding mit M44. Geht auch, genau, im März sehr gut.
Ja, dann freuen wir uns auf den April.
Ja, jetzt haben wir ja schon mal einiges zu tun, ja?
Genau. Wir sprechen uns wieder. Ruth Grützbauch mit dem Märzhimmel, zumindest dem nächtlichen, und jede Menge anderen Zivilisationen, die uns dereinst erretten werden. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ist nicht tot.